Bericht aus Genf. Bericht aus Genf. Nummer 9/2015. Newsletter von Theresia Diganö. Mitglied des VN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Stern Editorial Stern. Die 13. Sitzung des CRPD-Ausschusses stand natürlich ganz im Zeichen der Prüfung des ersten Staatenberichts der Bundesrepublik Deutschland, an der ich aufgrund unserer Geschäftsordnung nicht teilnehmen konnte. Somit verfolgte ich den Staatendialog von außen, über das Internet. Das war interessant, denn über Webcast stellt sich der Dialog doch etwas anders dar, als wenn man im Raum anwesend ist. Deutschland hat dem Dialog große Bedeutung beigemessen. Die Delegation war quantitativ und qualitativ hochrangig besetzt. Ein großer Kreis von Vertreter-Innen wurde eingeladen, mit nach Genf zu kommen. Die ständige Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen gab einen gelungenen Empfang am Vorabend des Dialogs und Staatssekretärin Löse Krugmöller lud am Abend des ersten Dialogtages zu einem abwechslungsreichen Abendessen. Die zahlreichen Aktenordner, die mit nach Genf gebracht wurden, belegten die gute Vorbereitung der deutschen Delegation. Der Dialog wurde offen und ehrlich geführt, wenngleich die Antworten nicht immer befriedigend ausfielen. Der Ausschuss hat in seinen abschließenden Bemerkungen deutliche Worte gefunden: In Deutschland müssen noch sehr viel mehr Anstrengungen unternommen werden, um Segregierung in Bildung, Arbeit und Wohnen abzubauen, um Zwang und Bevormundung im Umgang mit psychosozial und oder kognitiv beeinträchtigten Menschen durch menschenrechtsbasierte Versorgung und Unterstützung zu ersetzen. Der schrittweise Ausstieg aus den Sonderwelten der Förderschulen und der Werkstätten wird angemahnt. Damit lässt sich nicht mehr vertreten, Förder- und Sonderschulen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen seien Teil eines inklusiven Bildungs- und Arbeitsförderungssystems. Der Ausstieg aus diesen Sonderwelten kann nur erfolgen, wenn alle Akteure und Akteurinnen an einem Strang ziehen, wenn gemeinsam menschenwürdige Ausstiegsszenarien realisiert werden und eine klare Vorstellung darüber existiert, was als inklusive Alternative anzusehen ist. Der Ausschuss betont, dass die Verpflichtungen aus Menschenrechtsverträgen alle staatlichen Stellen betreffen. Die Debatte, inwieweit die VNBRK auch Wirkung dort entfaltet, wo die Länder ausschließliche Gesetzeskompetenzen haben oder die Kommunen ihr Recht auf Selbstverwaltung geltend machen können, sollte damit der Vergangenheit angehören. Die Empfehlungen beziehen sich auf ein breites Themenspektrum von A wie Aktionsplan bis Z wie Zwangsbehandlung. Empfehlungen zu behinderten Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund und Katastrophenschutz gehören zu den neuen Themen, mit denen der Fachausschuss in letzter Zeit verstärkt konfrontiert ist. Viele der Empfehlungen reflektieren Vorschläge, die in den Parallelberichten der Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte und der BRK-Allianz an den Ausschuss herangetragen wurden. Diese Parallelberichte waren öffentlich zugänglich und deshalb habe ich sie selbstverständlich wahrgenommen. Beide Parallelberichte waren ausgesprochen sorgfältig recherchiert und analytisch höchst wertvoll. Das ist bei anderen Mitgliedstaaten nicht unbedingt der Fall. Der Monitoringstelle ist es gelungen, nicht nur einen eigenen kompetenten Bericht vorzulegen, sondern auch die Entstehung des Berichts der BRK-Allianz anzustoßen. Die Überprüfung Deutschlands ist mit der Veröffentlichung der abschließenden Bemerkungen des CRPD-Ausschusses abgeschlossen. Die eigentliche Arbeit beginnt aber nun. Denn es kommt darauf an, dass die Empfehlungen, die einen brauchbaren Kompass für die Behindertenpolitik der nächsten 4 Jahre darstellen, von Bund, Ländern und Kommunen angenommen werden. Der Dialog war konstruktiv, aber jetzt beginnt der eigentliche Lackmustest. Dazu müssen wir alle auch noch einmal tief Luft holen und deshalb wünsche ich uns allen einen erholsamen Sommer. Ihre Theresia Diganö. Stern. Der Bericht aus Genf steht auch als Download zur Verfügung. http://www.fh-bochum.de index.php hauptamtlich lehrende.html Schuh gleich 23 Stern. Sterninhalt Stern. Aktueller Status der Behindertenrechtskonvention. Aktueller Status des Fakultativprotokolls. 13. Sitzung des CRPD-Ausschusses in Genf. Staatenberichte, Übersicht und Bearbeitungsstand. Entwurf für allgemeinen Kommentar zu Artikel 6 VNBRK. Tag der allgemeinen Diskussion zum Recht auf Bildung, Artikel 24. Begleitveranstaltungen zur 13. Sitzung des CRPD-Ausschusses. 7. Staatenkonferenz in New York, Wahlen zum CRPD-Ausschuss. Hintergrund, die Mitglieder des Ausschusses Teil 9. Impressum. Stern aktueller Status der Behindertenrechtskonvention Stern. 154 Vertragsstaaten. 159 Unterzeichner. Stern aktueller Status des Fakultativprotokolls Stern. 86 Vertragsstaaten. 92 Unterzeichner. Den Text der VN-Behindertenrechtskonvention in der Schattenübersetzung des Netzwerkartikel 3 können Sie unter folgender Netzadresse lesen: http://www.institut-für-menschenrechte.de. Die Menschenrechtsinstrumente Vereinte Nationen Menschenrechtsabkommen Behindertenrechtskonvention CRPD.html C1911. Stern: Was ist der VN-Ausschuss zur Behindertenrechtskonvention? Stern: Die Vereinten Nationen verfügen über verschiedene Mechanismen, die Menschenrechte weltweit zu schützen. Dazu gehört zum einen der Menschenrechtsrat mit 47 Sitzen für RegierungsvertreterInnen. Zum anderen sorgen sogenannte Menschenrechtsabkommen für den Schutz konkreter Menschenrechte. So wie die Behindertenrechtskonvention dem Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen dient, wurden auch Verträge geschlossen zum Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, der politischen und bürgerlichen Rechte, gegen rassistische Diskriminierung, Frauendiskriminierung und Folter, zum Schutz der Kinderrechte, der Menschenrechte von WanderarbeitnehmerInnen und ihren Familien sowie zum Schutz vor Verschwinden lassen. Weil es noch keinen internationalen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, wird jedem dieser Verträge ein Ausschuss unabhängiger ExpertInnen und Experten, Vertragsorgan, zugeordnet. Der VN-Ausschuss zur BRK, kurz auch CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities, ist das Vertragsorgan der Behindertenrechtskonvention. Seine Aufgabe ist es, die Einhaltung der Vertragspflichten der unterzeichnenden Staaten zu kontrollieren, er nimmt die Staatenberichte entgegen und prüft diese, er formuliert sogenannte General Comments, allgemeine Kommentare, die der Interpretation der BRK dienen. Der Ausschuss nimmt auch Individualbeschwerden an und darf bei massiven Verletzungen der BRK eine eigenständige Untersuchungskommission anstellen. Das Mandat für die letztgenannten Aufgaben erhält der Ausschuss aus dem Fakultativprotokoll, das gleichzeitig mit der BRK in Kraft trat, jedoch separat von Vertragsstaaten unterzeichnet werden muss. Der Ausschuss besteht aus 18 unabhängigen ehrenamtlichen ExpertInnen und Experten und trifft sich zweimal jährlich in Genf. Dem Ausschuss stehen ab 2014 2 Wochen Vorbereitungszeit und 6,5 Wochen Sitzungszeit zur Verfügung. Mehr Informationen zum CRPD finden Sie auf den Seiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte und des Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. http://www.institut-für-menschenrechte.de. Die Menschenrechtsinstrumente Vereinte Nationen Menschenrechtsabkommen Behindertenrechtskonvention CRPD.html. http://www.orift.org NHR Bodies CRPD Pages CRPD Index.sbix. Stern 13 Sitzung des CRPD-Ausschusses in Genf Stern. Vom 25. März bis zum 17. April 2015 traf sich der CRPD-Ausschuss zu seiner 13. Sitzung in Genf. In Deutschland wurde diese Sitzung mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da die Prüfung des deutschen Staatenberichts auf dem Programm stand. Ein weiterer Höhepunkt war der Tag allgemeiner Diskussion zum Recht auf Bildung, Artikel 24 VNBRK, am 15. April. Im Verlauf der Sitzung führte der Ausschuss zudem Dialoge mit 7 Regierungsdelegationen, verabschiedete den Fragenkatalog zum EU-Bericht und entschied über die Individualbeschwerden A.M. versus Australia sowie A.F. versus Italy. Begleitet wurde die Sitzung wieder von zahlreichen Veranstaltungen und Treffen mit nationalen und internationalen Menschenrechtsinstitutionen, Organisationen der Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft. In der anschließenden Woche verabschiedeten die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe 6 Fragenkataloge für die Dialoge im Rahmen der 14. Sitzung. Bislang fanden die Informationstreffen mit der Zivilgesellschaft in Vorbereitung der Dialoge in den Sitzungspausen statt. Erstmals führte der Ausschuss diese Treffen nun während der offiziellen Sitzungszeit durch und würdigte damit die Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen, DPOs, und Nichtregierungsorganisationen, NGOs, die von hoher Relevanz und unschätzbarem Wert für die Arbeit des Ausschusses ist. Alle Dokumente und Ergebnisse der Sitzung sowie Beiträge der Beteiligten finden Sie hier, http://tbinternet.orift.org/layouts-tribody-external-session-details 1 SPIX, Session ID gleich 982 und lang gleich N. Eröffnet wurde die 13. Sitzung von Maria Söhler de Cisternas Reis, der Vorsitzenden des Ausschusses, sowie von James Heenan, Leiter der Groups in Focus Abteilung, Menschrechtsabteilung des ORIFT. In seiner Ansprache gratulierte er den wiedergewählten Mitgliedern des Ausschusses und begrüßte die neuen Mitglieder, die anschließend vereidigt wurden: Danlami Umaru Bashau, Nigeria, Carlos Alberto Pera Dusan, Kolumbien, Kumarafel Pyane Ande, Mauritius, Jonas Ruskus, Litauen, und Lien Yu, China. Alle 2 Jahre wird zudem der Vorstand neu gewählt. Maria Söhler de Cisternas wurde als Vorsitzende bestätigt, ebenso Theresia Diganö als stellvertretende Vorsitzende sowie Martin Buemwesigwa als Berichterstatter. Die Stellvertretung des Vorsitzes übernahmen außerdem Silvia Chwanchang und Diane Kingston. Bei der Eröffnungsveranstaltung kamen wie stets auch Vertreter-Innen verschiedener NGOs zu Wort, so auch Valentin Eichele für das Deutsche Institut für Menschenrechte, DIMR, das als Monitoringstelle zur VNBRK die Umsetzung der Konvention in Deutschland mit überwacht. Valentin Eichele lobte den Ausschuss für die Richtlinien, die die Zusammenarbeit mit nationalen Menschenrechtsinstitutionen regeln. Dialoge mit den Vertragsstaaten. In der 13. Sitzung stand die Prüfung von 7 Staatenberichten an: Deutschland, Kroatien, Tschechische Republik, Turkmenistan, Dominikanische Republik, Mongolei, Cookinseln. In Vorbereitung der Dialoge mit diesen Vertragsstaaten trafen sich die Ausschussmitglieder mit Vertreter-Innen von DPOs der betreffenden Länder und von IDA, Disability Alliance, um die Positionen der Zivilgesellschaft zum jeweiligen Staatenbericht zu hören. DPOs und NGOs dieser Länder hatten dem Ausschuss Schattenberichte eingereicht, http://tbinternet.orift.org/layouts-tribody-external-session-details 1 SPIX, Session ID gleich 982 und lang gleich N. Die Prüfung des Staatenberichts von Deutschland fand am 26. und 27. März 2015 statt. Der Bericht wurde im Jahr 2011 beim Ausschuss vorgelegt. Zum Dialog erschien eine sehr große Delegation unter Leitung von Staatssekretärin Gabriele Löse-Krugmöller. Der Delegation gehörten die Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele, Vertreter unterstrich innen verschiedener Ministerien des Bundes und der Länder, des Bundestags sowie der Zivilgesellschaft an. Vertreter unterstrich innen der Monitoringstelle DIMER sowie der BRK Allianz für die Zivilgesellschaft waren ebenfalls zum Dialog angereist. Sie erwarteten von der Delegation eine offene und selbstkritische Haltung im Dialog und vom Ausschuss richtungsweisende Impulse für die Umsetzung der VNBRK in Deutschland. Theresia Diganö war als Ausschussmitglied deutscher Staatsbürgerschaft von dem gesamten Verfahren ausgeschlossen. Landesberichterstatterin Therin Diane Kingston lobte die bereits erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der Konvention in Deutschland, wie den Beschluss des Nationalen Aktionsplans, die Einrichtung des Amtes des der Bundesbehindertenbeauftragten, die Änderungen im Personenbeförderungsgesetz und die Anerkennung der deutschen Gebärdensprache als eigenständige Sprache. Besorgt zeigt sich der Ausschuss hingegen über die aus dem Föderalismus resultierende uneinheitliche Gesetzgebung, wodurch die Umsetzung der Konvention wesentlich erschwert wird. Hier erwartet der Ausschuss mehr Vorgaben und Führung von Seiten des Bundes. In vielen Bereichen scheinen zudem Menschenrechtsprobleme und Verpflichtungen aus der Konvention nicht erkannt und vollständig verstanden zu sein. Das betrifft etwa die Definition von Behinderung in Gesetzgebung und Politik, die sich nicht am Verständnis der VNBRK orientiert. Deutlich wird dies auch im Umgang mit Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen mit Behinderungen, mit behinderten Flüchtlingen, Menschen mit Autismus oder bei der zögerlichen Umsetzung von Barrierefreiheit, insbesondere in Bezug auf Sehbeeinträchtigungen oder intellektuelle Behinderungen. Mit besonderer Besorgnis betrachtet der Ausschuss die Haltung der Regierung gegenüber segregierenden Systemen und fordert die schrittweise Abschaffung von Sonderschulen, Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Großen Handlungsbedarf sieht der Ausschuss auch in der Anerkennung der rechtlichen Handlungsfähigkeit aller Menschen, bei der Umsetzung des Wahlrechts, der Abschaffung von Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen und Altenheimen und dem Schutz der Rechte intersexueller Kinder. Von zivilgesellschaftlicher Seite wird nun die Einrichtung eines runden Tisches für die schnelle Übersetzung der abschließenden Bemerkungen gefordert. Eine vorläufige Übersetzung gibt es auf der Seite des DIMER, http://www.institut-für-menschenrechte.de Monitoringstelle Staatenberichtsprüfung CRPD Follow-up. Dort sowie auf den Seiten der BRK Allianz finden Sie auch ausführliche Dokumentationen und Kommentare zum Dialog, http://www.brk-allianz.de. Der nächste deutsche Staatenbericht ist am 24. März 2019 fällig. Für die Prüfung des Staatenberichts aus Kroatien war Theresia Diganö Landesberichterstatterin. Sie lobte die Fortschritte im Wahlrecht und bei der Deinstitutionalisierung seit Ratifizierung des Vertrags im Jahr 2007. Mit Besorgnis betrachtet der Ausschuss jedoch insbesondere die Lage der behinderten Kinder, den trotz aller Fortschritte immer noch hohen Grad der Institutionalisierung, das Fehlen eines inklusiven Bildungssystems und die geringe Einbeziehung von DPOs in den Umsetzungsprozess. Im Dialog mit den Ausschussmitgliedern reagierte die Delegation zum Teil unsicher und ausweichend, oft wurden Zahlen genannt, jedoch keine Angaben zu konkreten Maßnahmen. Theresia Diganös Frage: Warum Studierende mit Behinderungen nicht in allen Fällen ihren Studienplatz selbst aussuchen dürften, wurde mit ausführlichen Statistiken beantwortet und man versicherte, dass das Recht auf Bildung gesetzlich gesichert sei. Eine konkrete Antwort blieb die Delegation jedoch schuldig. Es entstand zudem der Eindruck, dass zentrale Konzepte der Konvention nicht ganz verstanden sind. Dies zeigte sich etwa in der Antwort auf Theresia Diganös Frage, wie Gesetze an die Forderungen aus Artikel 12, rechtliche Handlungsfähigkeit, angepasst werden sollen. Als Ziel nannte die Delegation U.A. die Einführung der unterstützten Entscheidungsfindung, Ausnahmen sollen jedoch möglich sein. Hier müsse man noch festlegen, welche Personengruppen nicht für sich selbst entscheiden können. Betroffen wären auch Menschen, die aufgrund ihres psychosozialen Zustands andere gefährden könnten. Jegliche Einschränkungen der Handlungsfähigkeit widersprechen jedoch den Forderungen aus Artikel 12. Im Dialog mit der Regierung der Tschechischen Republik konnte Landesberichterstatter Damjan Tatik die Fortschritte in der Gesetzgebung bezüglich rechtlicher Handlungsfähigkeit, inklusive Bildung, Barrierefreiheit und Anerkennung der tschechischen Gebärdensprache loben. Drängende Probleme sieht der Ausschuss hingegen in der fortbestehenden Segregierung Z.B. in den Bereichen Arbeit und Bildung. Auch das System psychiatrischer Betreuung ist noch zu stark institutionalisiert und zentralisiert. Außerdem hat die Tschechische Republik noch immer nicht das Fakultativprotokoll ratifiziert und verwehrt seinen Bürger-Innen damit die Möglichkeit, sich direkt beim CRPD-Ausschuss über Menschenrechtsverletzungen zu beschweren. In der Fragerunde sprach Theresia Diganö die bestehende Praxis der Unterbringung von behinderten Kleinkindern in Heimen an, Artikel 7. Man sei dabei, so die Delegation, diese Heime aufzulösen, die Kinder in die Familien zurückzugeben und den Eltern die notwendigen Hilfen zu geben. Allerdings sei dies ein langwieriger Prozess. Theresia Diganö wollte zudem wissen, ob Segregation im Bildungssystem von der Regierung als diskriminierend eingestuft werde. Hierzu gab es keine klare Antwort der Delegation, jedoch sei man dabei, das System der Sonderschulen zurückzubauen und auch gehörlosen Kindern den Besuch der Regelschule zu ermöglichen. Ab 2016 trete dafür ein neues Gesetz in Kraft. Mit Blick auf Artikel 14, Freiheit und Sicherheit der Person, fragte Theresia Diganö nach Plänen und Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Diese Frage konnte die Delegation ebenfalls nicht eindeutig beantworten. Dennoch war der Dialog insgesamt von großer Offenheit und einer beeindruckend selbstkritischen Haltung der Delegation geprägt. Ausführlich wurden Daten und Vorgehensweisen erklärt, gleichzeitig zeigte die Delegation eine große Bereitschaft, verstehen und lernen zu wollen. Besonders die erfahreneren Ausschussmitglieder waren beeindruckt von der Qualität dieses Dialogs. Landesberichterstatter Laszlo Lovasziel leitete den Dialog mit der Regierung von Turkmenistan. Er hob positiv hervor, dass das Land bereits einige Schritte zur Umsetzung der VNBRK getan habe, U.A. Gesetzesrevisionen und Erlass neuer Gesetze für die Rechte von behinderten Kindern. So gibt es nun zumindest die Möglichkeit, dass Eltern klagen können, wenn ihrem Kind der Zugang zur Regelschule aus medizinischen Gründen verwehrt wird. Insgesamt befindet sich die Umsetzung jedoch noch in den Anfängen. Offenbar folgt die Regierung nach wie vor dem medizinischen Modell von Behinderung, es wird viel zu wenig für die Bewusstseinsbildung getan. Angesichts der extrem hohen Institutionalisierungsrate bei Kindern wollte Theresia Diganö wissen, ob Eltern über gemeindenahes Wohnen und Möglichkeiten des Austauschs untereinander informiert würden. Ein UNICEF-Programm, so die Antwort der Delegation, solle helfen, alternative Unterstützungssysteme zu entwickeln. Aus Informationen von IDA und UNICEF ist dem Ausschuss bekannt, dass es jedoch kaum Interessenvertretungen für behinderte Menschen gibt, viele haben Angst, in der Öffentlichkeit aufzutreten und für sich zu sprechen. Im Dialog mit dem Ausschuss gab Turkmenistan das Versprechen, nun eine unabhängige Menschenrechtsinstitution im Sinne der Pariser Prinzipien einzurichten. Im Dialog mit dem CRPD-Ausschuss wurde die Dominikanische Republik vom Botschafter, einer Ministerialbeauftragten und dem Direktor des Nationalrats für Behinderung, CONADIS, vertreten. Landesberichterstatter Terin Silvia Chwanchang lobte die Regierung für Fortschritte bei der Umsetzung der VNBRK, wie die Aufnahme der Rechte von Menschen mit Behinderungen in die Verfassung des Landes und die Erstellung eines nationalen Aktionsplans zur Barrierefreiheit. Sehr kritisch beurteilt der Ausschuss aber, dass es keinen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Konvention gibt und dass die Konvention auf politischer Ebene bisher kaum wahrgenommen wird. Bezugnehmend auf Artikel 24, Bildung, wollte Theresia Diganö von der Delegation wissen, ob das nationale Recht des Vertragsstaats ein subjektives Recht auf inklusive Bildung gewähre. Daran anschließend erkündigte sich Theresia Diganö, ob schulische Segregation in den Augen der Regierung eine Diskriminierung darstelle. Die Delegation bekundete, dass alle Menschen das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung genießen. Es gebe Rechtsvorschriften, die eine inklusive Bildung gewährleisten. Diese stellten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen der gleiche Zugang zur Bildung gewährt wird, wie allen anderen. Zu Artikel 33, Überwachung, stellte Theresia Diganö abschließend die Frage, ob bereits ein unabhängiger Überwachungsmechanismus eingeführt wurde. Dies ist nicht der Fall. Eine weitere Aufgabe für die Zukunft ist, sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft, insbesondere DPOs, in den Überwachungsprozess einbezogen werden und in vollem Umfang daran teilnehmen. Landesberichterstatter für die Mongolei war Yang Shik-Kim. Er verwies auf eine Besonderheit der Region, aus traditionellen Gründen gebe es eine negative Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen geboren aus dem Glauben, dass eine Behinderung eine Strafe für die Sünden der Vorfahren sei. Dieses Denkmuster zeige, wie wichtig das Umdenken in der öffentlichen Bewusstseinsbildung ist. Darüber hinaus würdigte Yang Shik-Kim die Teilnahme zahlreicher Vertreter-Innen von Behindertenorganisationen an dem konstruktiven Dialog. Anfänglich sei es für ihn als Landesberichterstatter nur schwer möglich gewesen, mit mongolischen DPOs in Kontakt zu treten. Im Dialog fragte Theresia Diganö zu Artikel 6, Frauen, ob die Regierung Maßnahmen ergreife, um Frauen mit Behinderungen gegen Diskriminierung zu schützen. Die Delegation legte dar, dass jüngst das Ministerium für Bevölkerungsentwicklung und soziale Sicherheit geschaffen worden sei mit zwei Abteilungen, die sich ausschließlich mit Menschen mit Behinderungen und mit Frauen und Kindern beschäftigen. Theresia Diganö erkündigte sich weiter zu Artikel 24, Bildung, ob das mongolische Bildungsrecht inklusive Bildung für alle behinderten Kinder gewähre und ob angemessene Vorkehrungen wie Brailleschrift oder Gebärdensprache bereitgestellt würden. Die Delegation bekräftigte, dass sowohl in der Verfassung als auch in den Gesetzen der Gleichbehandlungsgrundsatz in Bezug auf den Schulbesuch und die Teilnahme am Bildungssystem gelte. Seit 2012 bestehe hier eine Politik, die sich auf jedes einzelne Kind fokussiere. Theresia Diganö lobte im Hinblick auf Artikel 26, Habilitation und Rehabilitation, die mongolische Regierung für die Fortschritte bei der gemeindenahen Rehabilitation, der Ausschuss unterstütze diese Bemühungen ausdrücklich. Gleichwohl sei der Fokus auf Rehabilitation und Habilitation von Menschen mit Behinderungen im Vertragsstaat noch zu stark ausgeprägt. Den Dialog mit der Regierung der Cookinseln leitete Landesberichterstatter Therine Diane Kingston. Gelobt wurde die Regierung für die Anpassung des Behinderungskonzepts an die VNBRK, die Übersetzung der Konvention in die zweite Amtssprache Maori und deren weite Verbreitung, für Programme inklusiver Entwicklungspolitik und inklusiver Bildung. Die Cookinseln sind zudem der erste pazifische Staat, der dem Ausschuss berichtet. Er nimmt damit eine Vorreiterrolle in dieser Region ein. Theresia Diganö erkündigte sich in Bezug auf Artikel 6, Frauen, nach Programmen, die sich gegen Mehrfachdiskriminierung richten. In Bezug auf Artikel 7, Kinder, wollte Theresia Diganö von der Delegation wissen, wie Kinder mit Behinderungen gegen Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt geschützt werden und wie sichergestellt werde, dass Professionen in diesem Bereich geschult werden. Die Delegation berichtete von ihren Bemühungen in der Strafverfolgung von Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es gebe zudem einen koordinierenden Ansatz von staatlichen Stellen, um mit Kindern, die Opfer von Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt geworden sind, adäquat umzugehen. Eine entscheidende Rolle spiele auch die Zivilgesellschaft. Einen GU stelle den Opfern zum einen sichere Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung und zum anderen gebe es unterstützende und beratende Maßnahmen. Theresia Diganö hinterfragte die Vormundschaftsregelungen im Vertragsstaat und bekräftigte deren Unvereinbarkeit mit Artikel 12, rechtliche Handlungsfähigkeit. Man sei sich, so die Antwort, durchaus bewusst, dass die Öffentlichkeit und die Beratungseinrichtungen in Bezug auf die unterstützende Entscheidungsfindung dringend sensibilisiert werden müssen. Mit Blick auf Artikel 24, Bildung, erkündigte sich Theresia Diganö, ob Segregation im Bildungsbereich als Diskriminierung angesehen werde und wie die Zugänglichkeit und die Qualität im Bildungsbereich in allen Teilen des Inselstaats sichergestellt werde. Die Delegation führte aus, dass sich durch die zur Verfügungstellung von umfänglichen Online-Lernmöglichkeiten, Online-Training, Online-Education, E-Learning, in pädagogischen Einrichtungen auf den Außeninseln der Zugang zur Bildung erheblich verbessert habe. Zudem beruhe die Politik der Cookinseln auf Inklusion, weshalb Segregation eine Form von Diskriminierung darstelle. In Vorbereitung des Fragenkatalogs an die Europäische Union wurde der Ausschuss ausführlich über die Einschätzungen und Forderungen der Zivilgesellschaft informiert, vertreten durch Europe on Disability Fund, EDF, Inclusion International, 2, International Disability and Development Consortium, IDDC, und Europe on Association of Service Providers for Persons with Disabilities, ISPD. Mit Blick auf das Prüfverfahren selbst stand der Ausschuss vor der Frage, ob Mitglieder, die in einem EU-Land leben, wegen Befangenheit davon ausgeschlossen werden müssen. Bei der aktuellen Zusammensetzung des Ausschusses würde dem Verfahren damit sehr viel Erfahrung und Know-how verloren gehen. Die Verfahrensrichtlinien regelten bislang nur den Fall der Staatsbürgerschaft, nicht jedoch den einer supranationalen Organisation. Sie wurden nun dahingehend geändert, dass ein Mitglied aus einem EU-Land zwar nicht Landesberichterstatter unterstrichen für die EU werden darf, die Teilnahme am Verfahren aber zulässig ist. 4 der Ausschussmitglieder, darunter auch Theresia Diganö, treten dennoch vom Verfahren zurück wegen eines persönlichen Interessenkonflikts z.B. weil sie in EU-Ländern leben oder Mitglied einer EU-weit agierenden DPO sind. Als Berichterstatter für die EU wurden 2 Mitglieder aus Nicht-EU-Staaten bestellt, der Serbe Damjan Tatic und der Thailänder Montin Butan. Individualbeschwerden aus Italien und Australien. Die beiden in dieser Sitzung verhandelten Individualbeschwerden wurden vom Ausschuss negativ beschieden, während im Fall des italienischen Klägers keine Menschenrechtsverletzung festgestellt werden konnte, beklagte die Beschwerde aus Australien eine noch nicht eingetretene Verletzung der Rechte und musste daher abgewiesen werden. In der Beschwerde Nummer 9/2012 geht es um einen Fall von Diskriminierung im Arbeitsrecht in Italien. Die Universität Modena und Reggio Emilia hatte eine Stelle ausgeschrieben, auf die sich der körperbehinderte Kläger bewarb und es im Bewerbungsverfahren auf Platz 3 schaffte. Die Stelle erhielt der erstplatzierte Bewerber. Da es außer dem Kläger keine weiteren geeigneten behinderten Kandidaten gab, wollte der Kläger geltend machen, dass die Universität eine gesetzliche 50%-Regelung zur Einstellung von behinderten Menschen hätte berücksichtigen und ihm damit die Stelle zusprechen müssen. Der Staatsrat, oberstes Gericht für Verwaltungsrecht in Italien, wies die Klage ab mit der Begründung, dass bei nur einer ausgeschriebenen Stelle aus praktischen Gründen die 50%-Regel nicht anwendbar sei. Zudem beziehe sich die Regelung auf die Gesamtheit der Angestellten in einem Unternehmen. In dem Urteil sieht der Kläger eine willkürliche und diskriminierende Entscheidung sowie eine Verletzung von Artikel 27 VNBRK. Dieser Sichtweise konnte sich der CRPD-Ausschuss nach eingehender Untersuchung aller Dokumente und Argumente nicht anschließen und wies die Beschwerde daher ab. Die Beschwerde Nummer 12/2013 hatte ein gehörloser australischer Staatsbürger eingereicht. Sie betrifft das Auswahlverfahren für das Schöffenamt. Die Auswahl von Kandidaten erfolgt in der Regel zunächst per Zufall, die so ausgewählten Personen können sich aber begründet von dieser staatsbürgerlichen Pflicht befreien lassen. Der Kläger führt nun an, dass der oberste Amtsrichter seines Bundeslands zum Beispiel gehörlosen Menschen systematisch nahelege, von diesem Recht wegen ihrer Behinderung Gebrauch zu machen. Darin sieht der Beschwerdeführer eine potenzielle Diskriminierung von Behinderten. Allerdings wurde der Kläger selbst bisher noch nicht für die Kandidatenliste ausgewählt und konnte damit keinen tatsächlichen Fall einer solchen Diskriminierung nachweisen. Damit liegt kein Opferstatus laut Artikel 1 Fakultativprotokoll zur VNBRK vor, der Ausschuss musste die Beschwerde damit abweisen. Die Entscheidungen des Ausschusses finden Sie hier, http://tebinternet.orift.org/layouts-body-external-session Details 1 SPIX, Session ID gleich 982 und lang gleich N. Vorbereitung der 14. Sitzung. Im Anschluss an die Sitzung, 20. 24. April, traf sich die Vorbereitungsgruppe für die 14. Ausschusssitzung. In kleinen Arbeitsgruppen, die nur aus den jeweiligen Landesberichterstatter-Unterstrichinnen bestehen, traf man sich mit DPOS und anderen Menschenrechtsorganisationen wie UNICEF und ILO, um für die Dialoge mit der Ukraine, Kenia, Mauritius, Gabun, Brasilien und Katar Informationen aus der Zivilgesellschaft zu gewinnen. Die Fragenkataloge wurden dann von den Ausschussmitgliedern erstellt und verabschiedet. Die Fragenkataloge finden Sie hier, http://tebinternet.orift.org/layouts-body-external-session Details 1 SPIX, Session ID gleich 937 und lang gleich N. Termine und weitere Beschlüsse. Die Termine für die kommenden Sitzungen wurden wie folgt festgelegt. 14. Sitzung vom 17. August bis 4. September 2015. 4. Vorbereitungsgruppe vom 7. bis 11. September 2015. 15. Sitzung vom 23. März bis 15. April 2016. 16. Sitzung vom 15. August bis 2. September 2016. Auf der 14. Sitzung sollen die Staatenberichte von Brasilien, EU, Gabun, Kenia, Mauritius, Katar, Ukraine geprüft werden. Außerdem sollen die Fragenkataloge an Chile, Jordanien, Litauen, Portugal, Serbien, Slowakei, Thailand festgelegt werden, 4. Vorbereitungsgruppe. Theresia Diganö ist Landesberichterstatterin für Brasilien. Berichterstatter für Individualbeschwerden ist Damian Tatik. Theresia Diganö bleibt Mitglied in dieser Arbeitsgruppe. 3 Mitglieder des Ausschusses werden die neuen Richtlinien zum vereinfachten Prüfverfahren im Rahmen der UNO-Reform überarbeiten, Theresia Diganö, Silvia Schwanchang und Stig Langwart. Als Amtssprachen des Ausschusses wurden Englisch und Spanisch festgelegt. Chinesisch, Arabisch und Französisch kommen als zusätzliche Arbeitssprachen hinzu, wenn sie Muttersprache einer Unterstrich-R-Landesberichterstatter-Unterstrich-hin sind. Alle Ergebnisse und Dokumente zur 13. Sitzung des CRPD-Ausschusses finden Sie hier, http://tebinternet.orift.org/layouts-body-external-session Details 1 SPIX, Session ID gleich 982 und lang gleich N. Alle öffentlichen Sitzungssteile und Begleitveranstaltungen stehen als Webcast zur Verfügung, in englischer und spanischer Sprache sowie internationaler Gebärdensprache, http://www.treatibodywebcast.org Kategorie Webcast Archives CRPD. Minus. Stern Staatenberichte, Übersicht und Bearbeitungsstand Stern. Bis Mai 2015 lagen dem CRPD-Ausschuss 80 Staatenberichte vor. Abschließend geprüft wurden bereits 26 Berichte. Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, China, Cookinseln, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Kroatien, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Österreich, Paraguay, Peru, Republik Korea, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Turkmenistan, Ungarn. Zurzeit untersucht der Ausschuss die Staatenberichte von Brasilien, Europäische Union, Gabun, Kenia, Mauritius, Katar, Ukraine. Im September 2015 sollen die Dialoge mit folgenden Ländern vorbereitet werden: Chile, Jordanien, Litauen, Portugal, Serbien, Slowakei, Thailand. In diesem Kalender finden Sie Informationen zu den voraussichtlichen Prüfterminen der Staatenberichte http://tebinternet.orift.org/layouts-body-external-master-kalender.spix, Type gleich Session und lang gleich N. Auf der Webseite des Ausschusses finden Sie einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Sitzungen und die dazugehörigen Dokumente. http://tebinternet.orift.org/layouts-body-external-sessions-list.spix, Triti gleich CRPD. Minus. Sternentwurf für allgemeinen Kommentar zu Artikel 6 VNBRK Stern. Der Ausschuss hat jetzt den Entwurf für den allgemeinen Kommentar zu Artikel 6, Frauen, vorgelegt. Ein allgemeiner Kommentar gilt als Richtlinie zur juristischen Auslegung eines Gesetzes oder Konventionsartikels. Der vorliegende Entwurf ist das Ergebnis eines intensiven Beratungsprozesses des Ausschusses mit der Zivilgesellschaft. 2013 wurde ein Tag allgemeiner Diskussion zum Thema durchgeführt, viele Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen, DPOs, nationale Menschenrechtsinstitutionen und andere Interessenvertretungen haben zudem eigene Beiträge eingereicht. All diese verschiedenen Perspektiven führte die Arbeitsgruppe des Ausschusses, der auch Theresia Diganö angehört, nun in einem Entwurf zusammen. Der Entwurf steht auf der Homepage des Ausschusses zum Download bereit. http://www.orift.org/nhrbodies-crpd-pages-gcwomen.spix. Bis zum 24. Juli 2015 haben Interessenten die Gelegenheit, den Entwurf zu kommentieren. Die Anleitung und Kontaktdaten stehen ebenfalls auf der Seite des Ausschusses zur Verfügung. Alle Kommentare werden in die Überarbeitung des Entwurfs einfließen, der bei der nächsten Ausschusssitzung erneut verhandelt wird. Minus. Sterntag der allgemeinen Diskussion zum Recht auf Bildung, Artikel 24, Stern. Am 15. April 2015 veranstaltete der CRPD-Ausschuss einen Tag der allgemeinen Diskussion über das Recht auf Bildung. Lenin Moreno, UN-Sonderbeauftragter für Behinderung und Barrierefreiheit, und Maria Söhler de Cisternas Reis, Vorsitzende des CRPD-Ausschusses, begrüßten führende Bildungsexpert-Unterstrichinnen, Vertreter-Unterstrichinnen von Behindertenrechtsorganisationen und anderen NGOs, von Regierungen, UN-Institutionen und zahlreichen nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Über 80 Beiträge von NGOs aus der ganzen Welt waren bereits im Vorfeld beim Ausschuss eingegangen, 25 Redner-Innen präsentierten an diesem Tag ihre Erfahrungen und Ideen, gefolgt von intensiven Diskussionen mit dem Publikum. Ganz im Geiste der Verhandlungen zur VNBRK wurde die Diskussion von zahlreichen behinderten Redner-Innen gestaltet, darunter auch Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Thematisch gliederte sich die Diskussion in drei Bereiche: 1. Inklusive Bildungssysteme in Recht und Politik, 2. Nicht-Exklusion aufgrund von Behinderung, angemessenen Vorkehrungen und Zugang zum inklusiven Bildungssystem, 3. Unterstützung von Inklusion im Bildungssystem und individuelle Unterstützungsmaßnahmen. Beeindruckend und richtungsweisend waren die sehr unterschiedlichen Erfahrungsberichte und Bildungsbiografien der behinderten Expert-Innen. Es wurde erneut deutlich, wie individuell die Bedürfnisse für einen erfolgreichen Bildungsweg sind. Die Umsetzung des Rechts auf Bildung muss daher zum Ziel haben, akzeptable Lernumgebungen für jeden Menschen zu schaffen. Die Veranstaltung war außerordentlich gut besucht, der verfügbare Zeitrahmen wurde dem Bedürfnis nach Austausch kaum gerecht. Zum Nachhören hat Ida das Ereignis als Webcast aufgezeichnet, http://www.treatibodywebcast.org Kategorie Webcast Archives CRPD. Die Beiträge und das Programm finden Sie hier, http://www.orift.org NHR-Bodies CRPD Pages Digidonterricht Tödukation for Persons with Disabilities.sbix. Die Ergebnisse der Diskussion wird der Ausschuss in den allgemeinen Kommentar zu Artikel 24 einfließen lassen. Als Mitglied der Arbeitsgruppe zu diesem Dokument geht Theresia Diganö davon aus, dass der Entwurf der Öffentlichkeit sehr bald vorgelegt werden kann. Minus. Sternbegleitveranstaltungen zur 13. Sitzung des CRPD-Ausschusses Stern. Zahlreiche Begleitveranstaltungen boten den Ausschussmitgliedern wieder Gelegenheit zum direkten Austausch mit der Zivilgesellschaft über ausgewählte Themen und die Belange bestimmter Gruppen. Im Vorfeld des Tags der allgemeinen Diskussion zu Artikel 24 VNBRK lud die International Disability Alliance, IDA, zu einer Diskussion über das Recht auf Bildung von Mädchen und Frauen mit Behinderung ein. Präsentiert wurde UA ein Aufklärungsfilm, der die Barrieren thematisiert, die behinderten Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung erschweren, oft auch verwehren. Die Gründe liegen in Traditionen und kulturellen Werten, die Bildung für Mädchen prinzipiell nicht vorsehen, da ihr Platz in der Familie und im Haushalt sein soll. Oft haben Familien auch Angst vor Missbrauch und Gewalt, denen ihre behinderten Töchter außerhalb der Familie in Bildungseinrichtungen ausgesetzt sein könnten. Im Film bringen behinderte Frauen aus verschiedenen Kulturen auch ihre Forderungen an Politik und Gesellschaft vor, um Frauen und Mädchen mit Behinderungen das Recht auf Bildung zu ermöglichen. Hier können Sie den Film ansehen. https://www.youtube.com/watch V gleich 2 JKKHJKP 2RM und Feature gleich im Share-Video-User. Ebenfalls mit Blick auf den Diskussionstag zum Recht auf Bildung lenkte die World Federation of the Deaf, WFD, die Aufmerksamkeit auf die besondere Situation der Gehörlosen, die von zwei zentralen Fragen geprägt ist: die Definition der Gehörlosen als Menschen mit Behinderungen und/oder als kulturelle bzw. sprachliche Minderheit einerseits sowie das Recht auf Bildung für Gehörlose in separaten Einrichtungen andererseits. Die nationale Überwachung der Umsetzung der VNBRK war Gegenstand einer Veranstaltung von WHO und dem Sekretariat für die VNBRK, DSPS und DSA. Erstmals schreibt mit der VNBRK ein Menschenrechtsvertrag die innerstaatliche Überwachung vor, Artikel 31, 33. Mitglieder des Ausschusses, Vertreter-Innen der Zivilgesellschaft, von Mitgliedstaaten, NGOs und Menschenrechtsinstitutionen tauschten sich über ihre Erfahrungen in diesem Bereich aus und über den Vorschlag, einheitliche Indikatoren für die erfolgreiche Umsetzung einzusetzen. Das Dänische Institut für Menschenrechte stellte sein Projekt Goldindikatoren für CRPD vor, in dem Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam 10 goldene statistische Indikatoren entwickeln, um die Umsetzung der VNBRK zu erfassen, www.humanrechts.dk/disability. In seiner Informationsveranstaltung lautete das World Network of Users and Survivors of Psychiatry, WNUSP, das Potenzial von Artikel 15 VNBRK für die strafrechtliche Verfolgung von Folter in Psychiatrien aus. Eine Voraussetzung dafür ist, die Behandlungsformen und Praktiken zu identifizieren, die im psychiatrischen Alltag als Folter gelten müssen. Auf Grundlage der Kriterien der Anti-Folter-Konvention, CAT, medizinische Maßnahmen von invasive und irreversible Natur, die nicht mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen durchgeführt werden, gilt dies für Zwangseinweisung, Zwangsmedikamentierung, Zwangsmaßnahmen wie Elektroschocks, Isolation, herabwürdig Ende Behandlung, Unterbringung. Auf Nachfrage von Theresia Diganö wurden auch Netzbetten, wie sie oft ZB in der gerontologischen Versorgung zum Einsatz kommen, als freiheitsberaubend und damit Folter eingeordnet. Für viele übliche Behandlungsmethoden, so stellten die Expert-Innen fest, gäbe es bereits Alternativen, die von den Professionellen in Betracht gezogen werden müssten. Ebenso sollten mit Artikel 15 Fragen nach Rechtsschutz und Opferentschädigung in das Prüfverfahren einbezogen werden. In Vorbereitung des Dialogs mit der deutschen Regierungsdelegation informierten Menschenrechtsaktivist-Innen aus Deutschland und der Schweiz, Organisation Intersex International Deutschland, Zwischengeschlecht.org, über das Thema Intersexualität. Dieser Begriff bezeichnet Personen, die mit einem nicht eindeutig als weiblich oder männlich bestimmbaren Geschlecht zur Welt kommen. Diese Menschen erfahren zumeist eine ablehnende Haltung der Gesellschaft und andere soziale Diskriminierungen, etwa 90% von ihnen werden zudem im Kleinkindalter genormt, indem sie ohne Zustimmung und medizinische Notwendigkeit auf ein Geschlecht umoperiert werden. Diese auch in Deutschland übliche Praxis wurde bereits vom UN-Folterausschuss CAT sowie vom Kinderrechtsausschuss, CRC, als Menschenrechtsverletzung kritisiert. Intersexuelle Menschen sind in vielen Bereichen von ähnlichen Menschenrechtsverletzungen betroffen wie Menschen mit Behinderungen. Die Aktivist-Innen von EU und Zwischengeschlecht.org forderten den Ausschuss daher auf, sich in den Staatendialogen auch für die Rechte von Intersexuellen einzusetzen. Theresia Diganö sagte ihre Unterstützung zu und verwies darauf, dass der Ausschuss das Thema Intersexualität in seinem allgemeinen Kommentar zu Artikel 6 berücksichtigen werde. Sie schlug eine enge Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen der Intersexuellen vor. Das Hintergrundpapier der Veranstalter finden Sie hier, http://www.intersexualite.de/index.php/crpd-erklärung Europe 2015. Die World Coalition Against Death Penalty lud die Ausschussmitglieder zu einem Brainstorming über die Rechte von Menschen mit intellektuellen und psychosozialen Beeinträchtigungen bei Todesstrafe ein. Die Organisation verfolgt das Ziel der Abschaffung der Todesstrafe und argumentierte bislang auch mit Fällen von geistig behinderten Täter-Innen, die Behinderung solle strafverschonend wirken. Seit dem allgemeinen Kommentar zu Artikel 12, in dem der Ausschuss deutlich machte, dass alle Menschen rechts- und damit straffähig sind, entfalle nun dieses Argument. Gleichzeitig seien zum Tode Verurteilte aber oft unter äußerst prekären sozialen Umständen aufgewachsen und von der Gesellschaft ausgeschlossen, umso mehr, wenn sie behindert sind. Die World Coalition stellt daher die Frage, ob diese Diskriminierungserfahrungen nicht dennoch den besonderen Schutz von Menschen mit Behinderungen vor der Todesstrafe rechtfertige. Die anwesenden Ausschussmitglieder betonten abermals, dass es vor dem Recht keinen Unterschied zwischen den Menschen geben dürfe, und sprachen sich für die generelle Abschaffung der Todesstrafe aus. Eine Vertreterin des WNUSP ergänzte, dass Fairness hergestellt werden könne, indem behinderte Menschen die Unterstützung bekommen, die nötig ist, um gleichberechtigt in der Gesellschaft leben und gegebenenfalls im Rahmen eines Strafprozesses ihre Rechte wahrnehmen zu können. Weitere Veranstaltungen informierten über den Zugang zur Justiz für Kinder mit mentaler Beeinträchtigung, Mental Disability Advocacy Center, über medizinische Experimente an autistischen Kindern, Pseudoheilmethoden und globaler Stammzelltourismus, Autistic Minority International. Anlässlich des Weltautismustages am 2. April 2015 beklagten Catalina de Fandas Aguilar, UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, und Dineos Puraz, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Gesundheit, dass Menschen mit Autismus immer noch mehr Diskriminierung erfahren als Respekt und Gleichberechtigung. Die Veranstaltungen sind zum Teil als Webcast dokumentiert, http://www.internationaldisabilityalliance.org in Artikel CRPD Committee Closes CTS 1-3TH Session. Minus. Stern Hintergrund, die Mitglieder des Ausschusses Teil 9 Stern. Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat 18 Mitglieder, http://www.orift.org nhrbodies crpd pages membership.sbix. Wie gewohnt stellen wir Ihnen an dieser Stelle die Ausschussmitglieder vor. Danlami Umaru Basharu, Nigeria. Danlami Umaru Basharu wurde am 18. Juni 2959 in Bantaye, Nigeria, geboren. Er ist sehr beeinträchtigt. Seine Amtszeit im Ausschuss geht von 2015 bis 2018. Danlami Umaru Basharu hat Pädagogik und Recht in Großbritannien und Nigeria studiert, arbeitete als Jurist, später auch als Journalist und ist seit 1996 Direktor des Anglo-Nigerianischen Wohlfahrtsverbandes für Blinde, ANWAB, dessen Gründer er auch ist. Für seine Verdienste als Behindertenrechtsaktivist wurde Danlami Umaru Basharu vielfach geehrt und ausgezeichnet. Ein großes Anliegen ist ihm die Aufklärung über Rechte von Menschen mit Behinderungen in seinem Heimatland, insbesondere für Blinde und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Als Produzent hat er in den späten 80er Jahren für die nigerianische Fernsehanstalt die erste Dokumentation über Menschen mit Behinderungen in Nigeria produziert. Als Radiomoderator war er später verantwortlich für das bewusstseinsbildende Programm für Menschen mit Behinderungen Beyond Siberia. Die von ihm gegründete Organisation ANWAB will mit Bildung und Hilfen sehbeeinträchtigte Menschen und ihre Angehörigen unterstützen und gleichzeitig beratend auf Gesellschaft und Politik wirken. Pera do San Carlos Alberto, Kolumbien. Pera do San Carlos Alberto wurde am 19. März 1969 in Huilanaiva, Kolumbien, geboren. Er ist blind. Ab 2015 ist er für 4 Jahre Mitglied des Ausschusses. Pera do San Carlos Alberto ist Jurist und Doktor für Menschenrecht. Er leitet das Nationale Institut für Blinde in Kolumbien, INCI, ist Hochschulbeauftragter des Iberoamerikanischen Netzwerks der Organisationen und Träger gegen Diskriminierung, RIODE, und Leiter einer Forschungsgruppe über Menschenrechte an der Universität Sergio Arboleda in Bogota. Für Colciencias, die Verwaltungsabteilung für Wissenschaft, Technologie und Innovation der Regierung Kolumbiens, untersucht er die Rechte und Lebenslagen der Menschen mit Behinderungen in Kolumbien. Pera do San Carlos Alberto war als kolumbianischer Delegierter an den Verhandlungen der Behindertenrechtskonvention beteiligt. Wenn Sie Fragen zum Newsletter haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an. Kontakt@franziska-witzmann.de. Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail unter dem Betreff Subskription Newsletter an, theresia.diganoettgmx.de. Bitte geben Sie außerdem Name und Position Institution an. Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail unter dem Betreff Kündigung Newsletter an, theresia.diganoettgmx.de. Stern Impressum Stern. Herausgeber Professor Dr. Theresia Diganö. Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Emanuel Kant Straße 18, 20. D44803 Bochum. 5. ISDP. Professor Dr. Theresia Diganö, theresia.diganö@ttgmx.de. Redaktion. Franziska Witzmann, kontakt@franziska-witzmann.de. Mitarbeit. Katharina Gerlach, Christina Kurazowa, Agnes van Wijnen. Rechtliche Hinweise. Der Newsletter von Theresia Diganö ist urheberrechtlich geschützt. Das Copyright liegt bei Theresia Diganö. Sie übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte externer Websites, auf die vom Newsletter aus verlinkt wird. Ihre Daten behandeln wir vertraulich. Ihre Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben.